Willkommen zu einer weiteren Ausgabe meines Podcasts. Trier schwimmt auf einer Welle. Diese Überschrift wurde auch für die erste Folge verwandt und heute geht es gewissermaßen um eine Fortsetzung dieser Thematik. Noch einmal zu den in der letzten Folge auch beschriebenen Unruhen. 1968 war es Frankfurt, wo Studierende das Rektorat besetzten und die Karl-Marx-Universität Frankfurt ausriefen. Es geschah am 27. Mai 1968, dem Tag der großen Demonstrationen anlässlich der Notstandsgesetze. Nach 1970 hat auch die Namensgebung für die Universität in Trier interessante Diskussionen hervorgebracht, die uns im Rahmen dieses Podcasts auch noch beschäftigen werden. Nun zurück zu den Universitätsgründungen in der damaligen Zeit. Diese haben alle eine sachliche, eine soziale, eine räumliche und eine zeitliche Dimension und eine politische obendrauf. Alles lässt sich an Trier auch gut erklären. Beginnen wir also heute zunächst damit, bevor es in der Chronologie der Ereignisse weitergeht. Sachlich, um was geht es? Welche Ziele sollen erreicht werden? Es war, wie bereits angedeutet, die Beseitigung einer Verknappung, das Experimentieren mit neuen Universitätsformen, die Reduktion von Bildungsferne und die Umwandlung in Bildungsnähe. Das darf man nicht falsch verstehen. Ferne meint hier die Distanz zu den Möglichkeiten. Wo ist also die nächste Universität, die ich besuchen könnte? Sozial? Nun, welche Akteure treten auf? Welche Rolle spielen sie in diesem Prozess? Dazu werden wir heute einiges hören. Definitiv war es ein Impuls für die Region, eine Belohnung für einen langen Atem, für das Traditionsbewusstsein und den Bürgergeist, am Ende ein Asset, wie man heute sagt, für einen Ort, der seit der Antike das akademische Leben kannte. Räumlich? Nun, hier darf noch einmal an den Gedanken der Regionaluniversität erinnert werden, der die räumliche Dimension ja zunächst einmal auch als eine Herausforderung beschreibt. Hier in Trier sah man darin aber zugleich einen europäischen Auftrag, den man durch eine gute Vernetzung national und international leben wollte. Zeitlich? Nun, in welcher historischen Situation fand oder findet dieses Projekt statt? Hat es eine Vergangenheit? Und welche Zukunft wird gesehen? Auch gerade für Trier eine wichtige Frage. Ja, und dann sind wir wieder zurück in der Welt des Politischen. 1969, ich erinnere an den Juli, zwei Briefe verlassen das Kultusministerium in Mainz. Ein schneller Gründungsprozess begann. Zuvor bereits, am 25. Februar 1969, wurde eine Bürgerinitiative in der Stadt Trier gegründet. Sie nannte sich damals Vereinigung zur Förderung der Wiedererrichtung der Trierer Universität. Dieser Verein hatte innerhalb weniger Wochen mehr als 600 Mitglieder aus Stadt und Region versammeln können. Ein beeindruckendes Ergebnis. Erfreut schaute diese Vereinigung daher auch auf den 15. Oktober 1970, den ersten Tag der Vorlesungen an der wiedererrichteten Doppeluniversität damals Trier-Kaiserslautern. Der Verein selbst benannte sich im Jahr 1970 um und heißt seitdem Freundeskreis Trierer Universität E.V. Und im Jahr 2019 konnte dieser Verein sein 50-jähriges Bestehen feiern, wenn man von der Vereinigung zur Förderung der Wiedererrichtung der Trierer Universität im Februar 1969 ausrechnet. Ein Anlass, um innezuhalten und den Blick in die Vergangenheit und die Zukunft zu lenken. Wiedererrichtung. Wo sollte diese Universität denn zunächst ihren Ort finden? Die Räumlichkeiten der alten Universität kamen dafür nicht in Frage. Die Theologische Fakultät Trier war ja bereits im Jahr 1950 gegründet worden. Ich komme darauf später noch einmal zurück. So kam also der Schneidershof, eine Trierer Besonderheit, ins Spiel. Vor einiger Zeit gab es dazu einen Bericht, der sehr schön überschrieben war, von der Scheune zum Hochschulstandort. Also hier in Trier ist es nicht die Garage, die einen Mythos begründete, sondern in diesem Fall eine Scheune. Diese Scheune erwarb im Jahr 1813 der damalige Trierer Oberbürgermeister Wilhelm von Haaf und machte aus diesem Gelände, dem Schneidershof, eine öffentliche Gartenanlage. Nach dem Tod dieses Oberbürgermeisters ging dieses Gelände in den Besitz eines niederländischen Prinzen über, der in dieser Zeit auf dem Schneidershof auch eine Glashalle errichten ließ. Der Ort war bei den Trierern sehr populär. So kann man in der Stadtgeschichte, die Gottfried Kentenich vorgelegt hat, ein Autor, der uns in der ersten Folge bereits mehrfach begegnet ist, von dem Besuch des Kaffeehauses auf dem Schneidershof Interessantes lesen. Ich zitiere: Etwas Schöneres, Bezaubernderes konnte es nicht geben, als wenn man in einer Sommernacht im Vollmondschein auf der Terrasse von Schneidershof saß und das Auge auf die vieltürmige Stadt und dem glitzernden Band des Mosellaufs ruhen ließ. So dieser Zeitzeuge in der damaligen Berichterstattung. 1905 gab es dann auch elektrisches Licht und man wurde an die Wasserversorgung des Stadtteils Pallien angeschlossen. Später diente der Schneidershof als eine Jugendherberge, bevor dann am 9. Juni 1939 der Grundstein für die Lehrerhochschule gelegt wurde, wie wir sehen, in einer für damalige Verhältnisse sehr, sehr angespannten Zeit. Sie wurde mitten im Krieg am 30. Oktober 1940 eröffnet und wurde nach dem Zweiten Weltkrieg dann als pädagogische Hochschule weitergeführt. Rheinland-Pfalz hatte bis 1970 sechs damals von dem Kultusminister Orth besonders geförderte pädagogische Hochschulen. Die Standorte waren Neuwied, Koblenz, Kaiserslautern, Worms, Landau und Trier. Mit jeweils etwa 1000, aber wohl selten wirklich ausgelasteten Studienplätzen. Neuwied wurde ganz geschlossen. Und nun komme ich zu dem Opfer, von dem in der ersten Folge dieses Podcasts schon einmal die Rede war. Denn für die Universitätsgründung mussten Trier und Kaiserslautern nun auf ihre Standorte der pädagogischen Hochschulen verzichten. Denn Schneidershof wurde der neue Ort für die Universität Trier und in Kaiserslautern war es eine andere Liegenschaft, die man dort nutzte. Dann kam es zu dem schnellen Bau eines Gebäudekomplexes auf Schneidershof inklusive einer Bibliothek. Ein Thema, das uns in der nächsten Folge, zu der ich einen Gast einladen werde, ausführlich beschäftigen wird. Es wird Ignaz Bender sein, der im Jahr 1969 hier in Rheinland-Pfalz seine Karriere begann, zunächst als Assistent einer Dienststelle, die ich sogleich erläutern werde, und dann als wichtige Person in der Verwaltung der Trierer Universität. Die Verantwortlichen der ersten Stunde hatten einen Gestaltungsauftrag. Die Bilder der damaligen Zeit zeigen den Stolz und die Verantwortung. In keinem Gesicht ist auch nur ein Hauch von Langeweile zu erkennen. Die Verantwortlichen Da war zunächst eine Behörde mit klarem Auftrag. Es folgte im August 1969 die Schaffung einer Dienststelle für die Vorbereitung der Errichtung der Universität Trier-Kaiserslautern mit Sitz in Mainz. Diese Dienststelle hatte die Aufgabe, alle erforderlichen Vorbereitungen für die Eröffnung der Doppeluniversität Trier-Kaiserslautern im Wintersemester 1970-71 zu gewährleisten. Das war mal knapp ein Jahr, um diese Dinge vorzubereiten. Entsprechend hoch war der Zeitdruck und man suchte nach einer erfahrenen Person. Als geeignet wurde dazu Professor Martin Krasnick ausgewählt, Direktor des Staatlichen Hochschulinstituts für Berufspädagogik in Mainz. Von ihm wusste man, dass er als Architekt und Baumeister bereits in der Vergangenheit bei großen Sanierungsvorhaben zeigen konnte, dass er in doppelter Hinsicht über eine Leitungsfähigkeit verfügte. Und als Assistent stellte man ihm den eben bereits erwähnten Ignaz Bender zur Seite, der mit 32 Jahren damals Jurist und Assistent des Rektors der auch gerade neu gegründeten Universität Konstanz war. Diese Dienststelle konnte ihre eigentliche Arbeit erst im November beginnen, denn es dauerte eine lange Zeit, bis die erforderlichen Gegebenheiten vorhanden waren. Aber dann ging alles sehr, sehr schnell. Interessanterweise wird in der Beschreibung des Aufgabenkatalogs dieser Dienststelle auch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass für diese Dienststelle ein Dienstwagen und ein Dienstfahrer zur Verfügung steht. Denn, wie in heutigen Zeiten auch, muss man viele Fahrten von Mainz nach Trier oder von Mainz nach Kaiserslautern oder von Trier nach Kaiserslautern und umgekehrt vornehmen. Schnell und geräuschlos, der Amtsschimmel galoppierte also auch in diesem Fall auf den Fluren dieser Dienststelle, zumindest am Anfang. Der Bericht des Leiters dieser Dienststelle vom 27. Januar 1970 ist ebenfalls ein sehr aufschlussreiches Dokument. Zum einen wird darin berichtet, dass man auf Erfahrungen aus einer Konferenz zurückgreifen konnte, die am 6. und 7. Oktober 1969 in Regensburg, einer Stadt, die gerade auch eine neue Universität erhalten hatte, stattfand. Dort versammelten sich die Rektoren und Mitglieder der Verwaltung, auch Baubeamte von neu gegründeten Universitäten und tauschten ihre Erfahrungen aus. Aus dem Konferenzbericht konnte auch Trier und Kaiserslautern viele interessante Ratschläge entnehmen. Für die konkrete Aufgabe in Trier aber hatte man sich bestimmte Reformvorhaben auch aufgrund der lokalen Gegebenheiten vorgenommen. Und dieses Modell bestand im Wesentlichen aus folgenden Komponenten. Man verzichtet auf Großvorlesungen zugunsten der Arbeit in kleinen Gruppen. Man legt Wert auf die gleichrangige Mitarbeit aller Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Man verzichtet auf Begriffe wie Lehrstuhl oder Institut und stärkt damit stärker die Idee des Fachbereichs und seiner internen Strukturen. Man wollte zugleich die Wissenschaftler von Verwaltungsaufgaben weitgehend entlasten, durch eine Doppelstruktur in der Verwaltung, zentral und in den jeweiligen Fachbereichen. Dazu gehörte die Einführung des sogenannten Fachbereichsreferenten und die Neugestaltung des Bibliothekswesens weg von den fachbezogenen Fachbereichsbibliotheken und Institutsbibliotheken hin zu einer gut erreichbaren und gut ausgestatteten Zentralbibliothek. Manche von Ihnen werden jetzt vielleicht bereits schmunzeln und diese Kriterien mit der Realität des Jahres 2024 oder auch des Jahres 2008, als es im Audimax der Universität Trier zu Demonstrationen von Studierenden angesichts der Überfülle in den Hörsälen und Seminarräumen gekommen ist. Auch die Entlastung von den Verwaltungsaufgaben kann wohl heute nur noch als ein Traum beschrieben werden und die gleichrangige Mitarbeit aller Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist in der Alltagspraxis der Universitätshierarchien auch nicht immer gelungen. Aber immerhin, das war der Anspruch des Jahres 1970. Der nächste wichtige Schritt nach der Gründung dieser Dienststelle war, wie heute auch noch üblich, die Stellungnahme des Wissenschaftsrats zu der geplanten Universitätsgründung. Und in dieser Stellungnahme, die im November 1969 bereits vorlag, finden sich wiederum zwei wichtige Hinweise, auf die ich kurz eingehen möchte. Der erste betrifft die Struktur der beiden Teiluniversitäten selbst. Hier wies der Wissenschaftsrat ausdrücklich darauf hin, dass die ein oder andere Zuspitzung der Struktur für Interessenten, die sich an eine Bewerbung für diese Universität setzen, vielleicht als zu schmal empfunden werden könnte. Man solle also bei der Abrundung des Gesamtkonzepts darauf achten, dass beide Universitäten zu einer guten Vervollständigung ihres, heute würde man sagen, Portfolios kommen. Also nicht nur eine starke Betonung auf die Lehrerausbildung, sondern auch darüber hinausgehend Studiengänge und Abschlüsse ins Auge fassen, die nicht mit dem Schulwesen in Verbindung gebracht werden. Und der zweite Punkt betraf die Idee der Teilhochschulen. Bereits in Punkt 2 der Stellungnahme ist klar zu erkennen, dass der Wissenschaftsrat davon ausgeht, dass die Doppelkonstruktion eine Übergangslösung darstellt. Man solle darauf achten, dass jede Teilhochschule ein geschlossenes Ganzes bilden könne und dass diese Teilhochschulen künftig in selbstständige Hochschulen umgewandelt werden können. Wie wir wissen, ist das bereits im Jahr 1975 Wirklichkeit geworden. Dann kam es zu der konstituierenden Sitzung von zwei sehr wichtigen Ausschüssen, der Strukturausschuss und der Organisationsausschuss. Beide konstituierten sich im Januar 1970 im Rheinland-Pfälzischen Landtag. Was war die Aufgabe dieser Ausschüsse? Nun, sie mussten eine Universität inhaltlich und organisatorisch bauen. In einem Merkblatt über Studienmöglichkeiten an der Universität Trier-Kaiserslautern im Studienjahr 1970-71 kann man zum Beispiel sehen, wie sich die Fachbereichsstruktur dann de facto in Trier darstellte. Man vergleiche es mit der heutigen. Heute haben wir 6 Fachbereiche. Damals waren 3 Fachbereiche vorgesehen und wurden zunächst auch so umgesetzt. Im Fachbereich 1, wie heute, die Pädagogik, die Philosophie und die Psychologie. Im Fachbereich 2, Sprach- und Literaturwissenschaft genannt, schon zur damaligen Zeit, die Germanistik, die Anglistik, die Romanistik und Latein. Und schließlich der 3. Fachbereich, Geschichte, Politikwissenschaft, Geographie und Soziologie. Die Soziologie ist heute Teil des Fachbereichs 4, die Geographie als Geowissenschaften, als Raum- und Umweltwissenschaften seit vielen Jahren ein eigenständiger Fachbereich 6. Man sieht also, dass in den Anfangsjahren eine Struktur gebaut wurde, die sich in Teilen als resilient erwiesen hat, teilweise es aber auch zu Umgestaltungen der Fachbereiche gekommen ist. Ein Phänomen, das sich seit den 1990er Jahren so gut wie nicht mehr hat beobachten lassen. Die Idee, die katholische Theologie in dieses Gesamtkonzept zu integrieren, wurde durch einen Kooperationsvertrag ersetzt, den man mit der Theologischen Fakultät Trier schloss. In diesem Vertrag sind so viele interessante Formulierungen, dass man dazu ein eigenes Unterkapitel benötigt, das in einer späteren Folge dann auch zu hören sein wird. Bereits im Juli 1970 trafen die ersten Professoren mit Kultusminister Vogel zum Gruppenfoto zusammen. Der große Auftrag dieser Ausschüsse bestand vor allem darin, den Prozess der Stellenausschreibung für 140 Stellen in Trier, Professoren, Mitarbeiter, Verwaltungspersonal und so weiter auf den Weg zu bringen. Es gab eine Vielzahl von Bewerbungen und einen relativ gut organisierten Prozess der Rekrutierung und Einstellung der betreffenden Personen. Für Trier ist in diesem Zusammenhang eine Person besonders hervorzuheben. Und als ich zum ersten Mal las, dass Professor Hans Buchheim, ein sehr renommierter Politikwissenschaftler und Kenner der Zeitgeschichte nach dem Zweiten Weltkrieg vor allen Dingen, in Mainz während meines Studiums sehr interessante und aufschlussreiche Vorlesungen über die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland präsentierte. Dieser Hans Buchheim begegnet mir also, als ich mich das erste Mal mit der Geschichte der Universität Trier beschäftigte, vor einigen Jahren in einer Dokumentation zur Gründungsphase. Er hat in diesem Ausschuss dafür gesorgt, dass diese Fachbereichsstruktur sich entwickelte und entsprechende Professuren für diese Fächer auf den Weg gebracht wurden. Hans Buchheim. Ein Blick in die Presseberichterstattung offenbart ebenfalls den von mir beschriebenen Gründergeist. Beginnen wir mit einem Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung aus dem Jahr 1969. In diesem Artikel der Frankfurter Allgemeinen Zeitung wird vor allen Dingen ein Fokus auf neue Wege in der Lehrerbildung gerichtet. Aber es wird zugleich auch auf die anspruchsvolle Aufgabe hingewiesen. Ich zitiere: Während andernorts bei großzügiger Kalkulation mit der Zeit der Ehrgeiz daran gesetzt wird, anspruchsvolle Modelle zu entwerfen, wollen Kultusminister Vogel und Ministerpräsident Kohl einen Anfang machen mit einer Teiluniversität, die gegliedert in eine Fakultät für Geisteswissenschaften in Trier und eine Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften in Kaiserslautern vorwiegend Lehrerstudenten aufnehmen soll. Und weiter heißt es: Parallel zu der Universitätsgründung ist die Auflösung der zurzeit bestehenden und in ihrer Vereinzelung fachlich ungenügenden 6 pädagogischen Hochschulen in Kaiserslautern, Trier, Koblenz, Worms, Landau und Neuwied geplant. Darauf habe ich eben bereits im Zusammenhang mit der Geschichte des Schneidershof hingewiesen. Das zweite Beispiel stammt aus der Trierer Landeszeitung vom 26. Februar 1970. Hier geht es um Vorschläge für einen modernen Lehrbetrieb an der Trierer Universität. Und das Herzstück einer jeden Universität, die Bibliothek, wird in besonderer Weise in den Mittelpunkt gestellt. Hier begegnet uns erneut Emil Zenz, der auch eine maßgebliche Rolle bei der Gründung der Vereinigung zur Förderung der Wiedererrichtung der Trierer Universität gespielt hat. Er weist auf die Voraussetzungen für das Funktionieren einer geisteswissenschaftlichen Fakultät hin und sagt bzw. schreibt: Die Bibliothekssysteme in Trier und Kaiserslautern würden von Anfang an als selbstständige Bibliotheken aufgebaut. Nur für die geisteswissenschaftliche Fakultät Trier sei dabei ein Buchbestand von 700.000 Bänden vorgesehen. Wenn man dem gegenüberstelle, dass die Stadtbibliothek unter ihren ca. 250.000 Bänden nur etwa 60.000 Bände hat, die in der geisteswissenschaftlichen Fakultät brauchbar sind, könne man leicht die Ausmaße ermessen, die hier gegeben seien. In der Tat, das Thema Bibliothek hat auch dazu beigetragen, dass es in den Anfangsjahren eben nicht geräuschlos zuging. Ebenfalls ein Thema, das wir mit Ignaz Bender noch etwas genauer besprechen werden. Schließlich auch etwas über den Gründergeist und eine Person, die in diesem Zusammenhang ebenfalls zu erwähnen ist: Wolfgang Kühlwein. Der Anglist Kühlwein war von 1970 bis 1972 stellvertretender Leiter der Doppeluniversität Trier-Kaiserslautern, also zuständig für den Trierer Teil. Und er betont in einem Bericht insbesondere die Bereitschaft seiner Kollegen, auf allen Ebenen den Kontakt mit der Schulwirklichkeit vor Ort besonders pflegen zu wollen. Man sei willens, sich nicht in einen elfenbeinernen Turm zurückzuziehen, sondern wolle praxisbezogene Wissenschaft betreiben. So Professor Kühlwein in den Anfangsjahren. Und der Realist, der Kultusminister Bernhard Vogel, sagte in einem Interview: Wir können in Trier nicht alles anders machen, womit er sagen wollte, dass man zumindest den Anspruch hat, einiges anders machen zu wollen. Bleibt noch der Stolz der Stadt, der sich in einem Begrüßungspaket und einer Stellungnahme des damaligen Bürgermeisters Harnisch sehr gut wiederfinden lässt. Ich zitiere: Die Stadt Trier, aus langer Isolierung befreit, sieht in der Wiederbegründung ihrer Universität die Wiederherstellung des hohen geistigen Ranges, den sie so lange inne gehabt hat. Mit der Universität neu angesiedelten bedeutenden Wirtschaftsunternehmungen und dem kraftvoll zunehmenden Fremdenverkehr geht sie hoffnungsvoll in eine bessere Zukunft. Im Namen der Belegschaft, des Rates und der Verwaltung der Stadt Trier heiße ich die Lehrenden und Studierenden der Universität als neue Bürger herzlich willkommen. Worte, die man sich gerne immer wieder in Erinnerung rufen möchte. Die Lehrenden und Studierenden der Universität. Wer startete da am 15. Oktober 1970, begleitet von diesem Stolz der Stadt? Ich nenne einige der Gründungsprofessoren der damaligen Zeit. Gustav Beckmann, romanische Sprachwissenschaft aus Berlin. Wolfgang Frühwald, neue deutsche Literaturgeschichte aus Augsburg. Der Name Frühwald wurde später mit bedeutenden Forschungsinstitutionen Deutschlands in Verbindung gebracht. Zum einen war er Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft und auch Präsident der Alexander von Humboldt Stiftung. Alfred Haverkamp, mittelalterliche Geschichte, kam aus Saarbrücken. Ihm verdanken wir hier in Trier sehr viel, vor allem die Etablierung einer sehr starken mittelalterlichen Geschichte und die Etablierung eines Forschungsschwerpunkts zur Geschichte der Juden im Mittelalter. Ralf Jetzold, Kulturgeografie, kam aus Saarbrücken. Bernhard König, romanische Literaturwissenschaft, war später von 1989 bis 1993 zum Beispiel Rektor der Universität zu Köln. Der eben bereits erwähnte Wolfgang Kühlwein als Vertreter der anglistischen Sprachwissenschaft kam aus Stuttgart. Arndt Morkel, Politikwissenschaft, wurde später der erste Präsident der Universität Trier. Dann Walter Röll, ältere deutsche Literaturwissenschaft. Walter Röll verdanken wir die Etablierung des Fachs Jiddistik an der Universität Trier. Wolfgang Schieder, hier schon mehrfach erwähnt, als Historiker, und ihm wird zugleich auch das Schlusswort des heutigen Podcasts zuteil werden. Und zu erwähnen vielleicht noch Günther Reinert, der für das Fach Psychologie und die Entwicklung dieser Disziplin an unserer Universität wichtige Aufbauarbeit geleistet hat. Dies nur einige Namen aus dieser Frühphase der wiedererrichteten Teiluniversität Trier. Beschließen wir diese Folge aber mit einem Zitat des Historikers Wolfgang Schieder, der im Februar 2019 vor dem Freundeskreis Trierer Universität den Festvortrag hielt. Er beschließt seinen Vortrag mit folgenden Gedanken: Der Aufbau der Universität Trier war für uns eine unglaubliche Herausforderung. Wir haben dabei so viel gelernt wie in unserem ganzen späteren Berufsleben nicht mehr. Vor allem hatten wir so viele Möglichkeiten und Chancen der Gestaltung, wie sie in keiner alten Universität jemals gegeben gewesen waren. Wir bestimmten weitgehend die Richtung des Ausbaus der Universität, nicht die Politik. Das ergab eine universitäre Aufbruchsstimmung, die uns alle Schwierigkeiten des Aufbaus allmählich vergessen ließ. Zitat Ende. Und am 15. Oktober 1970 begann damit in Trier eine neue Zeitrechnung. In der nächsten Folge spreche ich über diese neue Zeitrechnung mit einem Mann auch dieser ersten Stunden, mit Ignaz Bender. der uns auch etwas darüber berichten kann, ob es angesichts dieser Geschwindigkeit in diesen Jahren 1969 und 1970 wirklich so geräuschlos zuging und wie es um die Bibliothek in Trier stand. Für heute wieder mein herzlicher Dank fürs Zuhören.